Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ein Buch über Bücher, und zwar über Bücher, die wir liebten und was sie über uns verraten. So lautet der Untertitel vom neuen Buch Bestseller aus der Feder von Jörg Margenau. Darin beschäftigt er sich mit der Geschichte der Bestseller in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Außerdem geht es darum, was Bestseller über uns als Gesellschaft aussagen. Getreu dem Motto, du bist, was du liest. Der deutsche Literaturkritiker und Sachbuchautor Jörg Margenau hat in Berlin Philosophie und Germanistik studiert. Er ist einer der Gründer der Wochenzeitung Freitag und arbeitet seit 2002 als freier Redakteur für die Süddeutsche Zeitung und Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch stellt er aktuell auf der Leipziger Buchmesse vor und jetzt besucht uns Jörg Margenau hier im Studio. Herzlich willkommen bei Detektor FM, Jörg Margenau.
Hallo, guten Tag.
Es gibt unzählige Bestseller. Nach welchen Kriterien sind Sie denn bei der Auswahl für Ihr Buch vorgegangen?
Das ist natürlich schwierig da und ich sage von vornherein, das ist eine ganz subjektive Auswahl. Es sollten Bücher sein, die sich einerseits natürlich gut verkauft haben, sonst wären es keine Bestseller, aber die auch eine bestimmte Wirkung hatten, also die nicht ganz spurlos ins Vergessen wieder versunken sind. Bücher, die schon irgendwie die Geschichte dann auch mitgeprägt haben oder zumindest repräsentativ dafür sind. Das fängt an mit Pliviers Stalingrad 1945, das ist keine Frage, das war der erste Bestseller. Und reicht bis zu Peter Wohllebens Das geheime Leben der Bäume, der seit Jahren auf der Bestsellerliste steht und der auch, glaube ich, sehr viel über unsere Sehnsüchte und Ängste heute aussagt. Das ist überhaupt so ein Punkt. Bestseller sind sehr häufig Bücher, die von Ängsten handeln oder mit Ängsten arbeiten oder von verschwindendem Handeln oder unsere Sehnsüchte bearbeiten. Also in diesem Feld bewegt man sich. Es hat dazu zu tun mit Stimmungen, die im Land herrschen. Und vielleicht ist es auch eine kleine Mentalitätsgeschichte, die entsteht, wenn man sich diese Bücher alle anguckt.
Wie lief das Ganze denn dann ab? Haben Sie einfach sich die Bücher ausgesucht und sich dann ein Jahr eingeschlossen in einem Haus und nur gelesen? Oder wie sind Sie an das Buch rangegangen?
Ich habe erst mir so versucht, einen Überblick zu verschaffen. Das ist für die 50er Jahre nicht ganz einfach, weil es da noch keine Bestsellerlisten gab. Die ersten Versuche dieser Art sind 1957 gestartet, dann nach dem Krieg. Es gab schon mal in 20er Jahren in der literarischen Welt kurz eine Bestsellerliste. Aber dann war es die Zeit, die das versucht hat mit dem sogenannten Seller Teller 1957. Und das war damals heftigst umstritten, galt als Sündenfall des Geistes in den Markt und dass man sich in so einem hohen Feuilleton überhaupt mit solchen Phänomenen wie Markt und Massenkultur beschäftigt, das war also irgendwie pfui. Anfang der 60er Jahre, dann gab es die Bestsellerliste im Spiegel, zunächst noch sehr klein und auch auf Umfragebasis von Allensbach erstellt. Und daran kann man dann schon ablesen, wenn man so im Laufe der Jahrzehnte sieht, wie allein die Liste grafisch immer größer wurde, wie sie von 10 auf 20 Titeln dann anwuchs, welche Bedeutung das dann mehr und mehr übernommen hat. Und je mehr diese Listen vorlagen, umso einfacher war es dann auch, die Auswahl zu treffen. Ich habe mich dann vor allem immer an den Jahressachbuch-Bestsellerlisten orientiert, die es ja dann auch immer gab im Spiegel, also die tatsächlich top verkauften Titel des Jahres. Und wenn man die hat von Mitte der 60er Jahre bis heute, dann hat man schon eine ziemlich repräsentative Auswahl dessen, was in Frage kommt.
Sie haben ja eben schon gesagt, es mussten Bücher sein, die sich natürlich irgendwie gut verkauft haben, Bestseller waren eben. Aber was bedeutet das eigentlich für so ein Buch, Bestseller zu sein?
Das ist ja auch umstritten und Bestseller selber ist vor allem auch zu einem Verkaufsargument geworden. Also jeder Titel, der heute auf der Bestsellerliste steht und sei es auch nur auf Platz 49, kann dann in der nächsten Woche mit dem Aufkleber Spiegel Bestseller verkauft werden. Deshalb möchte der Spiegel, da gab es ja neulich dann auch schon Streit drum, eigentlich Geld dafür haben von den Verlagen, wenn sie mit Spiegel Bestseller wieder umwerben. Also da wird dann der Erfolg selber zu einem Motor des Erfolgs. Und selbstverständlich sind Bücher, die auf der Bestsellerliste stehen, allein deshalb auch erfolgreich, weil sie da stehen und bleiben dann da auch. Es gibt da die Bestsellerregale in den Buchhandlungen. Und viele Käufer orientieren sich einfach daran. Also was Erfolg hat, ist erfolgreich. Das ist die Grundregel. Bücher, wie viel die dann wirklich verkaufen, das ist unklar, weil die Verlage meistens ungern sich nur in die Karten schauen lassen. Die Zahlen, die man bekommt, sind sehr oft gelogen oder geschönt, weil Misserfolge natürlich nicht gerne öffentlich gemacht werden und Erfolge gerne vergrößert werden. Also wirkliche echte Verkaufszahlen sind schwer zu bekommen und nur in Ausnahmefällen. Man weiß, dass auf Sachbuch-Bestsellerlisten weniger Verkäufe nötig sind als auf anderen, auf der Belletristik-Seite. Aber was es heißt, dann im Januar zum Beispiel dazustehen, reichen sehr viel weniger Verkäufe aus als im Weihnachtsgeschäft im Dezember. Also Bestsellerliste ist keine Angabe über absolute Verkaufszahlen, sondern immer nur eine Relation zu anderen Titeln. Und wenn mal irgendwie überhaupt keine Bücher verkauft werden würden und nur ein einziges, dann wäre das das bestverkaufte Buch der letzten Woche gewesen. Also das ist immer nur das Verhältnis im Moment am Markt, was das abbildet. Und es bildet aber dann doch ab, also inhaltlich, welche Bücher sind es? Welche Themen sprechen uns an zu einer bestimmten Zeit? Und darum ging es mir deshalb eigentlich vor allem. Also nicht jetzt die Zahlen da aufzudröseln, das finde ich auch fad, sondern es geht um die Stimmungen, die im Land geherrscht haben.
Das hatten Sie ja auch eben schon angesprochen, dass Bestsellerlisten eben auch was über eine bestimmte Stimmung, über Ängste in der Gesellschaft aussagen. Was waren da die faszinierendsten Ergebnisse, zu denen Sie gekommen sind?
Also hinterher ist man natürlich immer schlauer, als wenn man die Gegenwart betrachtet. Wenn man es heute zum Beispiel sieht, 2010, Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, dann war das ein Titel, der nicht zufällig so erfolgreich war und zum Millionenseller wurde, weil er all die Themen schon behandelt hat, die dann mit der AfD politikfähig geworden sind inzwischen. Und wo man tatsächlich sehen kann, dass auf dem Buchmarkt Stimmungen schon bearbeitet werden und zur Sprache kommen. Wenn auch unter dem Motto von Sarrazin, endlich sage ich das, was man nicht sagen darf. Also auch dieser Tonfall war ja schon da. Dann aber millionenfach verkauft. Das ist ja das Seltsame, dass das funktioniert. Was mich sehr gewundert hat, zum Beispiel in der Geschichte, ist, dass das Jahr 1968, das kulturell so eine große Bedeutung hat, auf der Bestsellerliste eigentlich fast gar keine Rolle spielt. Da gibt es nur einen ganz kleinen Titel von Rudi Dutschke herausgegeben, der auf Platz 7 des Jahres 68 zu finden ist. Aber ganz andere Titel, die dominierten. Erik Malpass mit Morgens um 7 war die Welt noch in Ordnung, war das bestverkaufte literarische Buch. Und bei den Sachbüchern begann damals die Karriere von Erich von Däniken mit seiner Archäologie-Fantasy, also den Außerirdischen, die früher auf die Erde kamen und zu Göttern wurden. Und er schreibt dann so seine ganze Kulturgeschichte. Und dieses Abdriften in ganz andere Welten, das ist auch ein Phänomen, was man immer wieder sehen kann, dass Bestseller eine Gegenwelt sind, eine fantastische Gegenwelt, eine Fluchtmöglichkeit. Aber immer so, dass das, wovor wir fliehen, wovor wir davonlaufen in unserer Gegenwart, sich in dem, wo wir hinfliehen, zu den Büchern widerspiegelt. Also wir haben das ganze Gepäck immer auf dem Rücken, den Rucksack unserer Ängste. Und die Bücher, die wir lesen, die sind zwar auch eine Möglichkeit, dem zu entkommen, aber gleichzeitig werfen sie uns auf die Probleme zurück. Gutes Beispiel zum Beispiel Momo von Michael Ende, Anfang der 80er Jahre. Ein Märchen, ein schönes Märchen, das Lösungsmöglichkeiten anbietet, aber im Grunde doch ein Märchen über den Kapitalismus und seine Nöte ist, mit den grauen Männern, die Zeit der Menschen als Zigarren rauchen und so. Also das ist ein ganz kapitalismuskritisches Buch, wo alles drinsteckt, auch die ökologischen Ängste der Zeit, aber aufgelöst in einer fantastischen, märchenhaften Gegenwelt.
Wenn man jetzt sich den typischen Germanistikstudenten vorstellt, dann würde ich mal muten, er orientiert sich nicht an Bestsellerlisten. Das hatten Sie ja auch eben schon angesprochen. Das ist ja so die Kritik. Die machen vielleicht die Kultur kaputt und man kann gar nicht mehr selber herausfinden, welche Bücher einen interessieren und orientiert sich eben daran. Was sagen Sie denn zu der Kritik?
Die Germanistik generell ist ja nicht ganz up-to-date, sondern doch immer so ein paar Jahrzehnte hinterher mit dem, was kanonisch ist. Also die beschäftigen sich ja auch nicht mit den gegenwärtigen, erfolgreichen, literarischen, großen Romanen. Dass Bestsellerlisten akademisch zum Gegenstand wurden, das ist vielleicht dann doch die Folge des Jahres 1968 gewesen, wo man anfing, sich mit Massenkulturphänomenen dann auch an der Universität zu beschäftigen. Allerdings immer so mit diesem ideologiekritischen Tonfall von oben herab, dass man dann schon irgendwie versucht, eigentlich der Menge zu erklären, wie dumm sie doch ist und wie verführt. Und jetzt muss man den Verblendungszusammenhang aufreißen, so im marxistischen Sinne, und die Leute zu einer höheren Vernunft führen. Und genau das wollte ich mit meinem Buch nicht tun. Deshalb habe ich das auch in der Wir-Form geschrieben, um mich davor eigentlich zu schützen, dass ich etwas über die Lesegewohnheiten anderer Leute sage und es womöglich besser weiß. Also ich will mich da immer selber auch mit reinnehmen. Und ich glaube nicht, dass es so einen großen Unterschied macht, ob man jetzt qualitativ ganz hochstehende Bücher oder vielleicht eher Trivialliteratur liest, für das Leseerlebnis, das Literatur bietet. Nämlich genau den Effekt, in einen Text einzutauchen und sich durch ihn auch verändern zu lassen. Lesen ist ein zutiefst erotischer Prozess, finde ich. Also genau deshalb, weil man sich auf eine andere Welt, auf ein etwas anderes, ein anderes Denken einlässt und mit dem verschmilzt, versuchsweise, und dann sich dadurch verändern lässt. Das ist das, was auch in Begegnung mit anderen Menschen passiert, wenn es gut läuft. Und diesen Effekt, wenn der massenhaft stattfindet bei Bestsellern, dann finde ich, ist es nichts, über das man sich auch bei schlechteren Büchern erheben sollte, sondern dann ist das eine Sache, die kollektiv, die für die Gesellschaft immer auch ihre Bedeutung hat.
Hätten Sie denn als junger Germanistikstudent gedacht, sich irgendwann mal mit Bestsellern auseinanderzusetzen?
Vermutlich eher nicht. Ich hatte ja auch so diese Arroganz, die man hat. Und man glaubt ja auch immer als Leser, wenn man anfängt, man ist ein ganz besonderer, einzigartiger Leser. Und die Bestsellerlisten oder Bestseller zu lesen, heißt, man setzt sich in ein Verhältnis zur Gesellschaft. Bestsellerlisten haben auch diesen Sinn. Also man kann ja sagen, nein, ich lese niemals Bestseller und dann scheiden all diese Bücher schon mal aus. Man kann aber auch sagen, ich interessiere mich für das, was viele andere schon mal gelesen, gut oder schlecht gefunden habe, aber mit dem sie doch irgendwie was angefangen haben oder über das man streiten kann derzeit. Und ich finde, beides ist legitim. In meiner Biografie war es eher so, dass ich Bestseller auch umschifft habe und erst später dann als Literaturkritiker auch bemerkt habe, dass doch immer wieder auch Bücher, die ich selber sehr gut besprochen habe, dass die dann doch auf der Bestsellerliste gelandet sind. Für die gegenwärtige Bestsellerliste gilt das zum Beispiel für Daniel Kehlmann mit Till oder für Arno Geiger Unter der Drachenwand, finde ich zwei außerordentlich starke Romane. Und dann freue ich mich sehr, wenn ich finde, dass auf der Bestsellerliste tatsächlich auch gute Literatur durchkommt und dass es viele Leser dafür gibt.
Gibt es für Sie den einen Bestseller, den man auf jeden Fall gelesen haben sollte in Ihrem Rechercheprozess?
Also gelesen haben sollen muss man nichts, finde ich. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber es gibt so die ganz klassischen Bestseller. Und der erstaunlichste Bestseller vielleicht ist Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. Ein Ratgeber, der einen zu Erfolg führt eigentlich. Ein calvinistisches Predigerbuch, das schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Amerika entstand, danach in Deutschland verkauft wurde und 1998, also 50 Jahre danach, zum bestverkauften Sachbuch des Jahres wurde, nachdem es 20 Jahre lang eigentlich aus der Bestsellerliste nicht wegzudenken war. Das ist der Ratgeber, die Mutter aller Ratgeber, der schon im Titel eigentlich sagt, worum es bei Ratgebern geht, nämlich um die Sorge um sich, um den Erfolg, um den Egoismus, der irgendwie gesellschaftlich ein bisschen verbrämt werden muss, aber eigentlich geht es um sich selbst und das bessere Leben und den Erfolg. Und dass das Buch 98 in der Zeit vom Börsenboom und neuem Markt und im Osten der Entdeckung und Einübung in die kapitalistischen Grundtugenden dann zum Jahresbestseller wurde, hat genau damit zu tun, dass eben diese calvinistischen Tugenden des Amerikas der Zwischenkriegszeit auf einmal in diese deutsche, sich umwandelnde Gesellschaft fabelhaft passten. Das sind ganz erstaunliche Phänomene, die dann auch stattfinden können am Buchmarkt, dass ein Buch plötzlich so mit Zeitzünder dann eine zweite Karriere hat.
Jörg Margenau hat uns hier im Detektor FM-Studio besucht. Er hat mit mir über sein neues Buch Bestseller gesprochen und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch, Herr Margenau.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.